NZZ Live.
Ja, guten Abend, liebe Gäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu dieser NZZ Live-Veranstaltung im Bernhard Theater. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, sehr zahlreich. Obwohl, wenn ich jetzt so ein bisschen in den Saal gucke, Sie auch gar oder nicht allzu viele von Ihnen der Generation angehören, um die es hier geht. Aber wahrscheinlich wäre das damals vor 40 Jahren auch schon so gewesen. Überbehütet, selbstbewusst und unterschätzt. Mit diesen Adjektiven hat die NZZ hier zu diesem Podium gelockt. Es sind drei unter unzähligen Adjektiven, mit denen die Medien die 1,2 Millionen Mitglieder dieser Generation in der Schweiz umschreiben. In Wirtschaftsmedien werden sie gern als jung, qualifiziert, aber faul bezeichnet. Feuilletons wählen die Adjektive woke, vegan und vulnerabel. Ein Buch hat sie auch schon als Generation lebensunfähig abgetan. Oder dass sie Schneeflöckchen sind, die ganz schnell schmelzen, wenn ein Wind kommt. Diesen Spruch kennen auch alle. Sie müssen sich zwischen unglaublich vielen Labels bewegen, die Jungen. Was man von ihnen weiß und was gesichert ist, ist, dass sie alle mit dem Internet aufgewachsen sind, schon sehr früh ein Handy hatten, zwischen 1995 und 2009, je nach Definition, geboren worden sind. Und was man auch weiß, ist, dass sie von allen Seiten kritisch beäugt werden. Weshalb das so ist, möchten wir heute Abend herausfinden. Vielleicht am hoffnungsvollsten wird diese Generation von einer Frau beschrieben, die heute auf dem Podium sitzt und dieser Generation angehört. Sie nämlich hat sie als Generation zwischen Selbstverwirklichung, Insta-Einsamkeit und der Hoffnung auf eine bessere Welt bezeichnet. Was hat sie geprägt? Was treibt sie an? Das diskutiere ich heute Abend mit drei Frauen, die nicht nur aus unterschiedlichen Generationen stammen, was ich extrem toll finde, sondern auch aus ganz unterschiedlichen Berufskategorien und jeweils einen ganz spezifischen Blick auf diese Generation werfen. Nun zu meinen Gästen. Ich mache es jetzt mal umgekehrt, nicht so wie es der Kniege jeweils verlangt. Ich fange mit der jüngsten Frau in diesem Raum an, Valentina Vapeau. Sie hat literarisches Schreiben studiert oder ist gerade noch in den letzten Zügen, hat neben ihrem Buch über die Generation Z auch schon Polit-Podcasts gehostet, ein Internship bei der New York Times absolviert. Sie schreibt regelmäßig für Medien. Vor allem aber kennen sie viele aus dem Netz, weil sie seit ihrem 15. Lebensjahr sozusagen ihr Coming-out, nicht ihr Coming-out, sondern das Coming-of-Age im Internet uns alle hat mitleben lassen. Sie ist sehr erfolgreich unterwegs, gehört zu den wichtigsten und größten Influencerinnen in Deutschland. Ronja Schifftan, dem Alter nach. Sie studierte angewandte Psychologie mit Schwerpunkt Medien-, Arbeits- und Organisationspsychologie und hat sich zudem im Bereich Ernährungspsychologie vertieft und weitergebildet. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt heute auch auf diesem Medien- und Gesundheitspsychologischen Aspekt. Sie untersucht und hilft auch zum Beispiel die Auswirkung der sozialen Medien auf das Gesundheitsverhalten und lehrt in Schulen und begleitet auch junge Erwachsene, aber auch ältere Menschen. Sie gehört zur Generation der Millennials. Dann haben wir Katja Rost. Sie ist studierte Soziologin und Kulturwissenschaftlerin, hat promoviert in Betriebswirtschaftslehre an der TU in Berlin und lehrt heute an der Universität Zürich, ist Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Organisationssoziologie. Außerdem leitet sie ein ganz interessantes interdisziplinäres Forschungsprojekt an der Uni Zürich, wo es um die menschliche Reproduktion Reloaded geht. Katja Rost ist eine Vertreterin, eine der jüngeren Vertreterin der Generation X. Ich bin Nicole Althaus, ich gehöre eher zu den älteren Vertreterinnen der Generation X und bin hier auf der Bühne mit Abstand die Älteste. Ich habe den Mama-Blog initiiert, habe die Kolumne 51, Gender-Kolumne 51% jahrelang für die NZZ am Sonntag geschrieben und recherchiere und schreibe heute für das Ressort Debatte und Hintergrund. Zum ersten Thema. Noch anfügen möchte ich habe zwei Töchter der Generation Z, die sind gerade ein Jahr jünger und ein Jahr älter fast als die Valentina Vapo. Ich kenne also die Generation aus nächster Nähe ein bisschen, wenn auch nicht statistisch relevant. Ich habe dazu beigetragen, je nach Sichtweise, zu den Hoffnungsträgerinnen der Zukunft oder zu den Schneeflöckchen durch meine Erziehung, aber auch das werden wir heute noch besprechen. Als erstes Gebiet vielleicht eines, das, wo die Generation vielleicht am meisten diskutiert wird, zwangsläufig, das sind, ist die Arbeit. Und zwar gehen die Babyboomer, die Vertreter und Vertreterinnen der Babyboomer in Rente. Nur noch jeder siebte Arbeitstätige gehört dieser Generation an und für sie tritt nun die Generation Z ins Büro. Bald ist die Generation Z auch schon die größte Konsumentinnengruppe. Kein Wunder also, dass Wirtschaft und Gesellschaft diese Generation ganz besonders unter die Lupe nimmt. Sie ist nicht klein, aber sie ist lange nicht so groß wie die Generation der Babyboomer. Kommt noch dazu, dass sie gerne ein bisschen weniger arbeitet als die Vertreter dieser Generation. Und deshalb habe ich schon von einigen gehört, dass man jeweils zwei Generation Z-Menschen einstellen muss, um einen Babyboomer zu ersetzen. Jetzt nicht vom Arbeitsoutput, sondern einfach von der Arbeitszeit.
Von der Präsenz.
Von der Präsenz, genau. Okay. Katja Rost, sind die Jungen faul, wie man das manchmal so hört, oder sind sie einfach viel mehr fordernd und nutzen die Situation aus, dass sie extrem gefragt sind auf dem Arbeitsmarkt?
Ja, ich meine, faul sind sie nicht. Ja? Also ich sage mal, das zeigen verschiedene Untersuchungen. Natürlich gibt es hier Unterschiede, aber man muss, ich denke, immer ganz, ganz vorsichtig sein mit solchen Verallgemeinerungen. Ja? Ich sage mal, das, was jetzt hier so alles an Vorurteilen, ja, also wiedergegeben wurde, trifft natürlich auf bestimmte Gruppen zu, aber eben nicht auf die ganze Generation, mal so und so nicht, sondern da gibt es also alle möglichen Untergruppen, ja, die sich also nochmal unterscheiden. Und das war früher so, das ist heute so, also da hat sich quasi herzlich wenig geändert, ja. Was ein Fakt ist, ist, dass es eine Verschiebung gab, also ich sag mal, die Fertilität, ja, deswegen passt gut zur Reproduktion, zur menschlichen Reproduktion, die hat nun mal nachgelassen, ja, also in der Schweiz und in allen Wohlstandsländern. Das heißt also, Frauen bekommen halt immer weniger Kinder, ja, und das macht sich natürlich in Generationengrößen auch eben ersichtlich, und das ist jetzt sehr ersichtlich auch in der Generation Z, ja. Also das ist ein prägnanter Unterschied, der existiert. Es ist eine kleinere Gruppe als früher eben eine Generation. Und insofern sind die natürlich auch auf Arbeitsmärkten hart umkämpft. Ja? Also, und hinzu kommt, dass sie natürlich über Fähigkeiten auch nochmal verfügen, die wir jetzt, also wir beide, ja, nicht so haben. Nämlich, sie sind eben in einer voll digitalisierten Welt aufgewachsen. Und natürlich kann das dann auch, ich sag mal, das spielt Angebot und Nachfrage eine große Rolle, ne? Dort in dem Mechanismus. Ich sag mal, das würde ich erstmal so simpel hinstellen. Und danach sozusagen die Unterschiede, die wir sehen, darüber werden wir heute Abend sicherlich noch sprechen. Da gibt es viele, ja. Aber sozusagen, sie betreffen eben Subgruppen der Generation Z und nicht alle.
Genau. Die Work-Life-Balance, die ist dieser Generation ganz wichtig. Die war, glaube ich, schon den Millennials sehr wichtig. Die war schon bei uns ein Thema, aber die ist wichtiger geworden. Valentina Vapo, weshalb ist das so? Ist das bei Ihnen auch so und weshalb?
Also ich glaube, diese Frage von Arbeit und wie viel möchte man arbeiten, wie sehr ist man auch bereit, über vereinbarte Grenzen hinauszugehen, sei es zum Beispiel, wenn man krank ist, nicht zur Arbeit zu gehen. Überstunden, macht man die oder sagt man, nö, ich gehe jetzt nach Hause. Dieses Thema Work-Life-Balance ist schon etwas, von dem ich sagen würde, ja, nicht die ganze Generation kann so leben, weil es natürlich auch irgendwie sozioökonomische Unterschiede gibt, aber es gibt diesen Trend auf jeden Fall. Und die Gründe dafür sind tatsächlich gar nicht unbedingt so in der Arbeit selbst oder in der Beziehung zur Arbeit, sondern in dem grundlegenden Gefühl meiner Generation. Man muss sich vorstellen, wir sind wahnsinnig behütet aufgewachsen mit politischer Stabilität, relativem Wohlstand in Europa und eben Erziehung spielt auch eine große Rolle und sind eigentlich in eine Welt entlassen worden, die von Krisen eigentlich gar nicht mehr wirklich zu übertreffen ist. Also eine Krise jagt die andere und was ganz wichtig ist, es sind existenzielle Krisen, die für uns aus diesem Kissen, was unsere Eltern uns eigentlich so ein bisschen geschaffen hat oder diese Welt, ist der Aufprall wahnsinnig stark. Und zum Beispiel die Klimakrise oder auch die Corona-Pandemie, das waren alles Dinge für uns, die uns wahnsinnig auch hoffnungslos gelassen haben. Und wenn man das jetzt wieder auf die Arbeit überträgt, dann, hey, ich verstehe, dass irgendwie vor 30 Jahren man sich dachte, okay, wenn ich jetzt in einem deutschen Autounternehmen arbeite und dann Ausbildung anfange, mir richtig Mühe gebe, dann werde ich wahrscheinlich ein besseres Leben führen als meine Eltern. Dieses Zukunftsversprechen gibt es für uns aber überhaupt nicht. Wir glauben eher, dass die Autowerke in Wolfsburg und in Ingolstadt von der Flutkatastrophe überschwemmt werden, dass China den Marktanteil so übernimmt, dass wir eh gefeuert werden oder. Und daraus resultierend aus diesem Gefühl, dass die Zukunft wahnsinnig unsicher ist, dass eigentlich alles so ein bisschen den Bach runtergeht, entsteht die Frage, okay, wie kann ich aber jetzt mein Leben so leben, dass ich zufrieden bin? Und deswegen ist meine Generation schon ehrgeizig, will einen Beruf haben, der Spaß macht, aber eben nur bis zu einer gewissen Grenze, weil die Zeit, die man in Freizeit, in Freunde, in Hobbys gesteckt hat, die wird nicht zurückkommen. Und wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht. Diese Zukunft ist so ungewiss, dass es sich einfach mehr lohnt, in dem Moment zu bleiben und bei sich zu bleiben. Und ja, wie gesagt, diese ganzen Strukturen erleichtern das auch, dass man es auch einfach einfordern kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass es so viel mit Faulheit zu tun hat, sondern eher einer gewissen, gesunden Antwort auf eine vielleicht, ja, nicht immer ganz so berechtigte Angst. Mhm.
Also Sie haben jetzt das angesprochen mit dem das gesellschaftliche Phänomen des Lifts gegen oben, das ja jetzt über einige Generationen wirklich auch so funktioniert hat. Also jede Elterngeneration konnte eigentlich so ein bisschen davon ausgehen, dass es den eigenen Kindern vielleicht mal ein bisschen besser geht. Also es, ja, die letzten paar
wahrnehmungsmäßig, statistisch stimmt das nicht.
Und das stimmt natürlich auch da, ist es nicht in jedem Fall so, aber dass das jetzt irgendwie wie so zu dieses Denken irgendwie so ein bisschen zu Ende gekommen ist. Aber das erklärt das Verhalten vielleicht oder dieses ein bisschen mehr auf seine eigenen Interessen oder nicht mehr diese totale Aufopferung. Aber das erklärt nicht, weshalb so viele Arbeitgeber, und ich höre das oft auch auf Recherchen, ich merke das auch bei uns, dass tatsächlich das ist eine Generation, die anders tickt. Und ich frage mich dann jeweils, war das denn früher dann auch schon so? Also ist denn jede Generation, die eigentlich neu ins Büro kommt, immer so ein bisschen irgendwie die Faule und diejenige, die ein bisschen alles anders machen will und deshalb so ein bisschen unter der Lupe steht? Was würden Sie sagen, Frau Schiff, dann?
Also ich finde die Diskussion immer recht spannend, weil ich glaube, man könnte sie in jeder Generation führen. Also ich glaube, alle, die da drin sitzen, sind schon mal in ihrem Alter, als sie in den Arbeitsmarkt kamen, von der Generation vorher beäugt worden, beachtet worden. Eltern haben sich über die Jungen aufgeregt, die Großeltern finden, die Jungen haben keinen Anstand mehr. Ich glaube, relevant ist, dass jegliche Form der Interpretation über die nächste Generation, also über eine Arbeitsweise, ja eigentlich nur möglich ist, indem dass ich mich basiere auf meinen Erfahrungen. Also ich glaube, wir müssen es immer so anschauen, wir alle tragen unseren Rucksack von Prägung, Erfahrung, Wissen, vielleicht eben Fachexpertise, aber wir alle tragen einen Rucksack mit, der uns überhaupt ermöglicht, eine Situation zu interpretieren. Also wir können eine Situation gar nicht anders interpretieren als aus unserer Prägung und aus unserer Fachexpertise und aus unserem Wissen. Und das ist nicht mehr als genau mein Rucksack. Und ich habe nicht einen kollektiven Rucksack eines Generationsverständnisses an, sondern ich mache einen Abgleich von meiner Prägung. Und wenn ich geprägt bin, du musst leisten, wir alle kennen solche Gedanken, ihr könnt euch mal vorstellen, wenn ihr beispielsweise am Morgen oder ihr solltet eine To-Do-Liste abarbeiten, was kommen da so für Stimmen rauf? Und die Stimmen, hey Ronja, du musst dich zusammenreißen oder du musst das richtig machen oder nur wer leistet, der kann was, das sind Prägungen und die holen wir von unseren Elterngenerationen, von unseren Großeltern mit, von unseren Mentorinnen. Ich hatte damals eine Mentorin, die mich durchgeackert hat, wie ich mich zu verhalten habe in der Arbeitswelt und ich habe diese Stimmen immer noch, dass ich genau weiß, wie würde sie es machen. Und ich glaube, das Relevante ist, dass wir immer durch das auch Fehlschlüsse machen. Also ich glaube, jegliche mögliche Interpretation über eine nächste Generation oder über eine Lernende oder über ein Kind kann man nur, weil man es mit den eigenen Erfahrungen und Prägungen eigentlich abgleicht. Ja. Und da gibt es immer einen Widerspruch. Logisch ist Valentina anders geprägt, als ich es vielleicht bin. Logisch gehst du vielleicht mit gewissen Fragen anders um als ich. Aber wegen dem ist es nicht besser oder schlechter, sondern ich versuche einen Abgleich machen mit meinem Wertesystem. Und ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, welche Wertesysteme in der Arbeit herrschen vor. Und da hoffe ich eigentlich, dass es einen Wertewandel gibt.
Valentina Wappo, ich habe Ihr Buch gelesen und da gibt es einige Passagen darunter, bei denen ich immer laut rauslachen musste. Ich habe dann zwischendurch, manchmal ist mir das Lachen auch ein bisschen im Hals stecken geblieben, weil ich gedacht habe, ah, vielleicht bin ich da auch ein bisschen mit gemeint. Sie sprechen da nämlich von den Steinzeit-Feuilletonisten oder den Kulturjürgen, die Sie ein bisschen missverstehen. Fühlen Sie sich von den älteren Generationen zum Teil wirklich missverstanden, also in ihren Werten nicht geschätzt oder nicht, dass das nicht gesehen wird, sondern einfach pauschal aus einer anderen Sichtweise geurteilt wird?
Also ich glaube, ich persönlich fühle mich gar nicht so sehr missverstanden, weil ich ja auch oft eben in Räumen spreche mit anderen Generationen und oder Sie zum Beispiel, also mein Buch lesen. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich über diesen Generationenaustausch spricht oder auch das Beispiel jetzt Kultur, Literatur, dass es da schon wirklich einen wahnsinnigen Unterschied noch gibt. Was ich damit meinte, ist eigentlich im Endeffekt, dass es einen bestimmten Typus von Kulturkritiker, Lektor, Autor noch gibt, der einfach sehr, sehr überzeugt von seinem Kunstverständnis ist, von seinem Literaturverständnis und zum Beispiel die Literatur, die ich lese und schreibe, überhaupt nicht als solche anerkennen kann und damit auch nicht nur mich, sondern eigentlich eine ganze, sehr, sehr große Gruppe an vor allem jungen Frauen, die sich für das Lesen und für Literatur interessieren, abwertet. Also das ist, da geht es jetzt ganz konkret um BookTok. Das ist auf TikTok eine Community, auf Social Media von eigentlich fast nur jungen Frauen, die wahnsinnig das Lesen in meiner Generation wieder total cool und wichtig gemacht hat. Und das wird von einer, und diese Ecke wird auch immer kleiner, halt wahnsinnig so als, ach, das ist ja nur Konsum und das ist nur Pop und das ist eigentlich alles irgendwie Müll. Obwohl seit 10 Jahren alle immer gesagt haben, die jungen Leute lesen nicht mehr. Und jetzt lesen wir, aber jetzt lesen wir die falschen Bücher.
Aber ich glaube, das ist genau das Problem. Es ist genau das, was mich manchmal auch recht wütend macht, wenn es um die Gen Z geht, dass dieses Herunterstigmatisieren von Stereotypen, also ich meine wirklich so dieses, ja, sie lesen nicht. Es stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Man kann die aktuelle James-Studie angucken. Junge lesen. Es ist einfach, es sind Stereotypen, die repliziert werden, die eigentlich oft einfach nicht auf den Fakten beruht. Und das ist das, was mich ziemlich oft auch mich macht's wütend, gerade im Bereich der Berufsbildung macht's mich extrem wütend, weil ich glaube, sehr viele der Generation, also beispielsweise Schneeflöckchen oder möchten nicht arbeiten, hey, wow, wenn ich sehe, wie Gen Z unter Druck steht zum Teil, und zwar überhaupt nicht im Sinn von, wir können uns eben jeden Job erlauben, weil wir kriegen jede Stelle, erlebe ich das ganz anders. Also bei mir in der Praxis sind Jugendliche an Jugendliche unter einem immensen Druck, und zwar schon seit Kindesalter.
Das ist wirklich etwas, was ich auch bei meinen Töchtern sehe. Mhm. Ich sehe auch, also nur schon, was die in der Schule alles für Fächer haben und was die können müssen. Also wir hatten auch Musik, aber heutzutage muss man für die Matur eine Komposition schreiben und dann noch vertonen auf dem Computer mit 3 verschiedenen Instrumenten. Das wird einfach, das ist eine Selbstverständlichkeit.
Und in jedem Fach gibt es eine Arbeit, gibt es ein Interview, das man noch führen muss, gibt man noch jenes, gibt man noch dieses. Und das ist ein extremes Thema.
Genau, und wir haben in der Biologie noch irgendwie so ein bisschen über die Tulpen, Blüten, Blätter und
Stempel.
Was auch immer, Stempel gelernt. Und heute geht es um Genetik. Also das finde ich wirklich auch krass. Und dann kommen wir auf ein Thema, also ich höre von meinen Töchtern, das ist etwas, was ich irgendwie nicht so ganz verstehe und nicht weiß, ist es so ein bisschen eine Kultur, ein Kulturphänomen, aber seit der Pandemie ist dieses Wort doomed. Ach, wir sind so doomed. Ich höre das irgendwie permanent. Also ich frage meine Tochter, wie geht's dir? Und dann sagt sie, ja, ich bin eben doomed, aber eigentlich ganz gut. Und also dieses doomed, dieses irgendwie, diese Endzeitstimmung, wenn glaub, schon alles so düster ist, dann muss ich jetzt das Leben genießen. So dieses, so ein bisschen das, vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben, wie sich das so anfühlt und woher das kommt.
Ich glaube tatsächlich, dass wenn man anfängt, Krisen zu vergleichen, dass man dann immer sehr schnell ins Rudern kommt, weil wie gesagt, jeder irgendwie seine Zeit und seine Jugend als sehr, sehr stark empfindet, weil es ja natürlich auch einfach eine sehr emotionale Zeit für alle Menschen ist, die dann irgendwie mit dem Alter ein bisschen abnimmt. Aber ich glaube schon, dass es einzigartige Unterschiede gibt. Und zwar, wie gesagt, einerseits, dass die Krisen, die existieren, jetzt vor allem die Klimakrise, etwas ist, was wie so eine ganz langsame Sanduhr ist, was irgendwie ausläuft und irgendwie kann man auch weiterleben. Deswegen ist es dieses Doomed, aber eigentlich geht es mir ganz gut, weil faktisch geht es den meisten, also in Deutschland, in der Schweiz, geht es gut in diesem Sinne. Aber es ist wie so dieses langsame, es wird so immer Tag für Tag wie so ein ganz kleines Stückchen enger und dagegen gibt es aber auch irgendwie kein Argument. Was es aber auch noch sehr, sehr stark verstärkt, ist der Fakt, dass wir nicht nur diese super abstrakte Klimakrise, sondern eben auch Spaltung der Gesellschaft, politische Spaltungen, Krieg in Ukraine, im Nahen Osten, Inflation und so weiter, alles jeden Tag in unserem Handy erleben und es jeden Tag sehen. Ich glaube, es ist schon ein großer Unterschied, ob man 20.15 Uhr jeden Tag Tagesschau mit den Eltern geguckt hat oder ob man wirklich stundenlang zwischen Make-up-Tutorials und Outfit-Videos irgendwie Bilder reingeworfen bekommt, die einfach wahnsinnig, wahnsinnig belastend sind. Und diese enge Konfrontation damit lösen sehr starke Schuldgefühle aus. Also einfach so, ich bin ohnmächtig. Und weil ich nichts dagegen tue gerade, also weil ich jetzt nicht irgendwie die Welt rette auf irgendeine Art und Weise, mache ich mich schuldig. Und das ist einfach irgendwie so eine ganz seltsame Abwärtsspirale, die man aber dann immer wieder damit konfrontiert, dass man die Tür aufmacht und es ist irgendwie Sommer in Zürich und es ist wieder alles gut. Also es ist irgendwie sehr, ja, leicht schizophren irgendwie so.
Kann ich ja. zu dem Modell nur noch kurz was sagen? Und zwar eigentlich das, was das Krasse ist, ist, du sagst, es löst Schuld in dir aus, aber eigentlich ist das Zentrale eben auch, jedes Mal, wenn diese Bilderflut bei uns ankommt, reagiert unser Körper mit Stress. Das heißt, wir haben eigentlich die genau gleiche Stresssymptomatik, wie wenn wir selbst in Krisenmomenten sind. Also auch wenn wir können nicht, unser Hirn abstrahiert nicht, bin ich selbst gerade in dieser Krise drinnen? Also bin ich selbst gerade, ist gerade mein Haus von einer Rakete bedroht? Oder nehme ich nur das Bildmaterial auf? Und das ist eigentlich auch die Riesengefahr von dieser Bilderflut, ist, dass wir eigentlich, unser Körper reagiert mit den ähnlichen Stresshormon-Cocktails, also nicht, es sind die gleichen Hormon-Cocktails, aber mit der ähnlichen Intensität. Und wir aber, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Krisengebiet sind, eine gewisse Wirksamkeit erfahren, indem, dass wir zum Beispiel was machen. Oder wir müssen flüchten. Oder wir müssen was machen. Ich sage nicht, das ist positiv für das Erleben des Stress, nur dass ich nicht missverstanden werde, sondern das Problem ist, wenn wir das nur konsumieren und wir liegen quasi wie einfach auf dem Sofa rum und scrollen uns da durch, unser Körper eigentlich diese Stresshormone gar nicht mehr abbaut. Sprich, wir werden gestresst, also durch die Nachrichten werden wir gestresst und der Cortisolspiegel steigt. Wir bleiben im Stressmoment und können das aber gar nicht mehr abbauen und darauf reagieren. Das ist das, was du nachher so krass empfindest und das ist auch das, was deine Töchter dann beschreiben.
Neben dem Internet und der Pandemie, was würden Sie, Frau Rost, sagen, hat die Generation Z jetzt so aus einem ein bisschen zurückgenommenen soziologischen Blick noch sehr geprägt?
Also hauptsächlich ist es wirklich, dass ich sag mal, dass die erst die erste Generation sind, die wirklich voll digitalisiert aufgewachsen sind. Also die es eben nicht erlernen muss. Das ist wirklich prägend, wenn man so will, für die Generation Z. Ansonsten jetzt die Sachen würde ich zum Beispiel verneinen, die gerade gesagt wurden. Ja. Einfach auch, die würde ich verneinen. Einfach, ich sag mal, was wahr ist, ist, dass quasi dieses Krisenempfinden in der Gesamtbevölkerung zugenommen hat und dieses, ich sag mal, das betrifft uns ja alle, nicht nur die junge Generation, dieses Zumüllen ständig und ich sag mal, das sehen wir ganz klar in Studien auch, also ich sag mal, wir eigentlich geht es uns in vielen Punkten auf der Welt besser als früher, aber wir haben das Empfinden, dass alles schlimm ist und alles schlecht ist. Und das hat was damit zu tun, dass wir mit dieser Dauerbeschallung von Nachrichten, von Multimedia, das sehen wir sehr deutlich in der Terrorismusforschung beispielsweise, diesen, ich sag mal, Gap auch, der sich da auftut. Es gibt kaum mehr Terrorismus, der ist zurückgegangen, aber die Leute haben wahnsinnige Angst davor und finden das extrem bedrohlich. Also das entwickelt sich auseinander bei vielen Problem. Aber ich sag mal, zur Generation Z, also als Soziologin würde ich sagen, die gibt es nicht. Ja, also ganz klar, das habe ich auch geschrieben. Weil ich sag mal, dieses, ich sag mal, was macht sozusagen diese Generation quasi als Konzept aus? Dahinter steht quasi die Idee, es gibt ein prägendes Erlebnis, also wie eben im Zweiten Weltkrieg oder eben Corona und eben das Internet, ja. Und das ist so ein prägendes Erlebnis, ja, was quasi eine Gruppe in der Bevölkerung, nämlich die Jugendlichen, prägt und zwar auf eine andere Art und Weise prägt und zwar dauerhaft prägt, bis zu ihrem Rentenalter bleiben die so rum, ja. Also das ist die Idee dahinter, ja. Danach stirbt die aus, ja, diese Generation. Das sagt, also jetzt vereinfacht gesagt, ein Generationeneffekt und das können wir eigentlich ziemlich deutlich nachweisen, dass es das nicht gibt, ja. Was es gibt, sind natürlich prägende Erlebnisse, ja, die also Jugendliche übrigens auch mehr betreffen als zum Beispiel ältere Leute. Corona gehört ganz klar dazu, die haben die Jugendlichen viel stärker aus der Bahn geworfen als, ich sag mal, so alte Säcke wie mich, ja. Also ich habe das irgendwie dann wieder hingebastelt, mein Leben, ja. Aber ich meine, auch hier ist die Frage, ist das ein nachhaltiger Effekt oder wie lange hält er sich? Das wissen wir noch nicht. Also ich sag mal da, und hier ist auch nicht jede Kategorie gleich betroffen in der Gesellschaft. Also hier müssen wir sehr stark differenzieren. Also ich sag mal, Corona hat vor allen Dingen Jugendliche aus schlechten Elternhäusern, also eben besonders stark getroffen. Die sitzen ja gar nicht auf dem Podium, ja. Und also das heißt, da muss man sozusagen sehr, sehr stark differenzieren, bevor man mit so einem Hammer kommt. Und ich sag mal, was das Prägendste ist, jetzt auch in der Diskussion, wenn man die mal analytisch eben auseinandernehmen wird, ist ein Alterseffekt. Ja? Und das ist kein Kohorteneffekt. Also ich sag mal, ich bin halt älter, ja, du bist älter, ja, und natürlich sehen wir Sachen anders als ihr, ja. Das ist, ist halt leider so, ja. Man wird konservativer mit dem Alter, ja. Man denkt, ach, wär du mal so alt wie ich, dann wirst du es genauso sehen, ja. Ich war früher auch revolutionmäßig unterwegs, ja. Also, ne, das sind halt so Erfahrungen und das muss man sozusagen, das kann man sozusagen erst im Nachhinein mit Forschungsarbeiten einem abziehen. Und die Forschungsarbeiten sagen uns sehr deutlich, ebenso zum Beispiel World Value Survey, also so Wertewandel existiert über die Generationen nicht, aber es gibt einen ganz klaren Zeiteffekt, ja, und es gibt, ja, einen Alterseffekt. Ja. Ja,
genau. Wobei es gibt natürlich schon Dinge, also ich denke, dass also streng wissenschaftlich von Generationen zu reden, ist natürlich schwierig, weil man, wo grenzt man sie ab? Die werden ja auch immer anders wieder definiert. Aber es gibt schon Dinge, die von denen, ja, natürlich ist man gut, hoffentlich ein bisschen Revolution revolutionischer drauf, wenn man jung ist, als wenn man alt ist, ist normalerweise so. Aber es gibt schon Dinge, die sich verändert haben. Also, und ich sehe das zum Beispiel bei meinen Töchtern, ich finde, und da, ich denke dann immer gerne, ich klopfe mir auf die Schulter und denke, das hast du aber gut gemacht. Die sind zum Beispiel sehr viel selbstbewusster, als ich das war. Und das merkt man dann an so Dingen, dass die jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch so gut hinkriegen würden wie du, aber die trauen sich viel mehr zu und das mag an der Erziehung liegen, aber ich merke, das ist ein Effekt, den ich auch wirklich jetzt natürlich nicht in allen Gesellschaftsschichten, aber doch jetzt, wenn wir jetzt mal diese Schicht nehmen, die jetzt hier vielleicht eher vertreten ist, dann merke ich dann einen Unterschied und ich merke noch einen anderen Unterschied und das geht dann so ein bisschen ins nächste Thema. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Monaten einer meiner Töchter gesagt habe, nein, nein, das geht wieder vorbei, deswegen musst du nicht zum Arzt. Oder nee, mach dir keine Sorgen, das ist nur, dass du hast wahrscheinlich die Schuhe haben gedrückt oder so. Und ich habe noch nicht so lange her eine Geschichte geschrieben, wo es eben, also es ist auch zahlenmäßig erfasst, dass die Jüngeren es viel häufiger zum Arzt gehen als die Generationen davor und nochmals die Generation davor in dem Alter. Und dass sie tatsächlich auch irgendwie kränker werden. Ein Arzt hat mir gesagt, früher hätte er beweisen müssen, dass jemand einen Herzfehler hat. Und heute müsse er jeweils beweisen, dass jemandes Herz total in Ordnung ist. Also man geht aus zwei unterschiedlichen Gründen zum Arzt. Die Rechnung, die man bekommt am Schluss und die vor allem die Krankenkasse dann bezahlt, die ist aber natürlich die gleiche. Frau Schifftan, woher kommt das? Also, und das ist, by the way, das ist nicht nur in der Schweiz so, sondern diese Zahlen sieht man wirklich in allen Ländern.
Ich möchte kurz zurück, wenn das okay ist. Und ja? Ich finde es gerade ganz wichtig, was du angemerkt hast. Ich glaube, wichtig ist, ich bin anderer Meinung. und zwar nicht, weil ich Millennial und Jung und Revoluzzerin bin, überhaupt nicht. Sondern weil wir entwicklungspsychologisch auf die Corona-Pandemie gucken müssen. Und zwar, entwicklungspsychologisch hat die Corona-Pandemie eine Generation in einer ultra vulnerablen Zeit getroffen. In einer Zeit, in der wir von 2 Jahren sprechen, in der entwicklungspsychologisch im Jugendalter massive Schritte passieren. Und zwar die ganze Identitätsfindung, die ganze Freundschaftsfindung, Rollenfindung, also die... Es ist dann Abgrenzung der Eltern, ja geil, zu Hause mit meinen Eltern in der 4-Zimmer-Wohnung, nice, kann ich mich sehr gut abgrenzen und meine Identität finden. Und dann das Ganze noch mit dem Brennglas-Effekt, den du vorher beschrieben hast, auf sozioökonomisch tiefer gestellte Familien. Also nein, es ist absolut ein Generationen sehr einschneidender Moment, die Corona-Pandemie. Ich habe intensiv gearbeitet in dieser Zeit am Thema psychische Gesundheit von unserer Gesellschaft und es ist ein Riesenthema, wie es der Jugend ging, und zwar genau in der vulnerabelsten Zeit. Und wir sprechen gerade bei der Gen Z, du hast vorher von einem sehr behüteten Zuhause gesprochen, mega schön. Es gibt aber auch andere Geschichten. Es gibt auch viele Kinder, die schon sehr im frühesten Kindesalter unter großem psychosozialen Stress gelitten haben, auf Leistungsdruck. Wir wissen noch nicht, was das macht mit der Gen Z.
Ich glaube, es ist aber dasselbe tatsächlich. Ja, also behütet meine ich sozusagen nicht nur das Positive, sondern auch dieses sehr...
Druck.
Einfach, ich glaube, dass wir einfach mehr Aufmerksamkeit im negativen und im positiven Sinne von unseren Eltern hatten. Und ich glaube deswegen auch, dass diese ganzen, also es geht ja im Endeffekt auch nicht darum, eine Generation als etwas Festes zu sehen, sondern für mich persönlich ist es eben ein Lebensgefühl, ein Mainstream, der sich auch dadurch charakterisiert wird, dass es auch ganz viele Unterschiede gibt. Also das muss man auch immer wieder bei diesem Thema eben betonen, dass es nichts ist, was fest ist. Es geht eigentlich viel mehr um Kulturkritik, als jetzt wirklich um Soziologie. So. Ja. Das ist ja nicht so fest, wie es dann eben so proklamiert wird in Überschriften von die Generation ist faul. So.
Aber was wir
oder auch toll.
Genau, aber was wir eben absolut machen müssen, ist genau das, was wir jetzt beobachten mit den Zahlen der psychischen Gesundheit der jungen Menschen. Ja. Und es gab das, was du gerade ansprechen wolltest.
Genau.
Und dort haben wir massive Zahlen. Wir haben massive, und wir sprechen da nicht von ein bisschen Lifestyle-traurig und ich fühle mich dumm, sondern dort sprechen wir wirklich von einer hohen Suizidalität, von massiven Angststörungen und. Warum das so ist, versuchen wir herauszufinden. Es ist nicht so, das ist multikausal. Da können x Faktoren reinwirken und ob sie gesünder sind oder eben mehr auch halt Verfügbarkeit, ich meine, da gibt es verschiedene Effekte.
Ja,
warum bist du aber in der Arztpraxis mit den Befunden? Wir sind kompetente Patientinnen, wir gehen schon mit einer möglichen Diagnostik eigentlich zum Arzt oder zur Ärztin und kommen schon mit unserer Problemstellung. Das ist ein Digitalisierungs-, ein Internet-Effekt, Punkt. Aber was wir nicht unterschätzen dürfen, ist, dass die psychische Gesundheit dieser jetzt jungen Menschen, mir ist eigentlich völlig egal, wie wir sie nennen, ob wir sie Gen Z nennen oder irgendwas, aber massiv Thema sein muss. Und das ist nicht nur ein Phänomen von, ja, wir diagnostizieren es halt besser und wir reden eher drüber, sondern da ist viel mehr dahinter. Und das müssen wir genau anschauen. Und ich bin absolut überzeugt, es gibt dort historische Einwirkungen oder auch eben soziologische Entwicklungen, die auch auf unsere psychische Gesundheit geschlagen haben.
Aber es ist auch so, dass mehr darüber gesprochen wird. Also das ist auf alle Fälle so.
Auf jeden Fall. Aber das ist gerade für mich jetzt auch aus psychologischer Sicht, ich bin super stolz auf diese Generation, dass die sagen kann, es geht mir scheiße. Weil es ist nicht so, dass es der Generation vorher super ging, und die haben, sondern es geht schon auch um eine Entstigmatisierung, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es aber nicht nur, weil ich darüber spreche, ist es nicht der Effekt, dass es mir darum schlecht geht. Sondern es ist der Effekt, dass ich mich getraue, es anzusprechen, dass ich mich getraue, auch in der Arbeitswelt zu sagen, hey, im Fall, ich kann heute wirklich nicht arbeiten. Und das ist eigentlich eine Errungenschaft in meinen Augen. Du bist gerade...
Ja, nee, ich höre euch immer die ganze Zeit zu. Ich habe ja viel auch mit jungen Leuten zu tun an der Uni, und ich sag mal, ich sammle andere Erfahrungen jetzt auch als euch beide. Also ich sag mal, ich erlebe das viel diverser, unsere Studierenden, ja. Also da gibt's von dort bis dorthin, ja. Euch gibt's auch, ja, also ganz klar, ja. Aber ich meine, also sozusagen diese sozusagen Zuordnung und so, also die sind auch viel sozusagen sehr aktiv, ja. Aber ich sag mal, ich mache ja viele Krisenvorlesungen auch, also Globalisierung, ne? Also das ist sozusagen was sehr Verängstigendes, ja, also welche Themen wir dort haben oder so, oder soziale Ungleichheit und ja, da erlebe ich sozusagen sehr viel verschiedenere Facetten auch noch. Ja, wollte ich nur sagen, ne? Also, und aber übrigens habt ihr da nicht widersprochen. Ich finde, Corona ist sozusagen, ist nur die Hoffnung ist, vielleicht vergeht's nach 10 Jahren manche Sachen und manche werden bleiben, keine Frage.
Also eigentlich, also ich muss da recht schwarz malen. Das ist ein bisschen schlimm, wenn ich das so sage, weil ich bin echt nicht eine Schwarzmalerin, aber früh kindlicher oder eben früh jugendlicher, also je früher wir starkem Stress ausgesetzt sind, desto höher ist die Vulnerabilität im Erwachsenenalter für Belastungsfolgen. Also zum Beispiel ein frühes Burnout ist nicht schnell kuriert, sondern das führt zu einer stärkeren Vulnerabilität auch später.
Aber vielleicht jetzt nochmal auf diesen Punkt der Zufriedenheit, ja, von den jungen Leuten. Und das ist ja, ich sag mal, jetzt nicht nur in der Psychologie, sondern also in verschiedenen Disziplinen. Also sehen wir, dass das geht dramatisch nach unten. Also die Depressionen gehen nach oben, das Glücksgefühl geht nach unten, ja. Und da ist natürlich schon die Frage, woran liegt das, ja? Also was passiert da? Und wir können es auch noch nicht beantworten, ja. Aber ich sag mal, was man so im Groben vielleicht schon feststellen kann, das ist eine Generation, du sagst, behütet aufgewachsen. Also da ist sozusagen unter sehr viel Leistungsdruck auch aufgewachsen, ja, muss man einfach hinzufügen. Ja, da kamen immer mehr Optionen und die Helikoptereltern, ja, die dahinter hingen. Also das muss man alles mit dazu zählen. Und dann steht da so ein junger Mensch da, ja, mit 18, irgendwie durch so und so viel zig Elite-Ausbildungen gelaufen und die Eltern, ne, haben da immer noch den Kurs bezahlt und das Kürzchen, ja. Und dann sozusagen steht man vor einer Multi-Optionswelt, ja. Und das ist schlimm, ja. Also da kann man nur traurig und depressiv werden, ja. Also ich sag mal, wie viel Wahlmöglichkeiten heute die jungen Leute haben, ja. Also willst du nach links gehen, nach rechts gehen oder sozusagen nach links, rechts, ein bisschen in die Mitte, ja? Und dann stellen sie mit 30 irgendwann vielleicht nach 10 Depressionen fest, welches Fach sie überhaupt studieren wollen, ja? Und da muss man einfach sagen, das hatten wir früher nicht, ja? Unser Leben war einfacher. Das war schon bei mir komplex, bei dir bestimmt auch schon komplex, aber die Komplexität nimmt immer weiter zu und damit sozusagen, da sind wir bei dem, was wir am Telefon vorgesprochen haben, ne? Das unterrichten wir immer in der Familiensoziologie, ist nicht besonders nett, aber es ist so, also wenn es darum geht um die Ehe, ja, also das heißt auch heute Partnerschaftsmärkte sind ja, ne, unheimlich kompliziert geworden und komplex, ja, und früher ist man verheiratet worden, ja, war nicht besonders das toll, ja. Aber was eine Familiensoziologin dazu schreibt, und das ist mir in Erinnerung geblieben, wenn man das Glück der Ehe nicht erwartet, kann man auch nicht unzufrieden werden. Und genau das trifft sozusagen, glaube ich, ziemlich gut den Punkt, also auf euch. Ja.
Das,
also
scheinbar diese, sehr die, das scheinbar sehr unser Klientel erwischt.
Nee, aber ich sag mal, ihr habt wirklich sozusagen die Qual der Wahl, ja, und das ist eben eine Qual auch. Ja.
Ich glaube, ich verstehe auch noch gerade gar nicht so sehr diesen Widerspruch, den du irgendwie zwischen uns siehst, weil ich eigentlich alles, was jetzt du sagst, auch genauso sehe. Yeah. Ich glaube, meine Perspektive ist einfach eine ganz andere, in dem Sinne, dass also mir immer diese Stereotypen auf mich geworfen werden und ich die dann eben bewerte oder erzähle, warum das so sein könnte, und gleichzeitig ich aber überhaupt nicht den Anspruch habe, irgendwelche normativen Aussagen darüber zu treffen. Und ich sehe auch, dass meine Generation wahnsinnig divers ist und dass es Menschen gibt, die auch heute immer noch alles aufopfern würden für die Arbeit. Und also diese ganzen einzelnen Phänomene, bloß wenn diese Stereotypen existieren, die ja medial sehr präsent sind, dann finde ich es auch in Ordnung, da reinzugehen und sich in dieses Stereotyp irgendwie, ja, sich vorzustellen, okay, warum ist das so, und das dann zu erklären. Ich glaube, dass es nicht die zahlenmäßige Realität ist und dass es auch ganz viele andere Lebensrealitäten gibt, ist überhaupt gar nicht, also steht gar nicht zur Debatte für mich.
Ich glaube, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Ich erlebe das ganz oft im Berufsbildungskontext. Und ich glaube, wir müssen dort ganz fest aufpassen, was passiert eben mit diesen Stereotypen über die Gen Z. Und zwar, wir wissen, dass Stereotypen zu einer Stigmatisierung, zu einer Diskriminierung führen, und das ist eigentlich diese typische Folge von Stereotypen, und dementsprechend passiert auch etwas mit dem Individuum, und zwar eine Selbststereotypisierung, eine Selbststigmatisierung und dementsprechend eben auch eine Selbstdiskriminierung. Also es kann dementsprechend, das ist dann diese Erklärung von Self-Fulfilling Prophecy, das sagt euch sicher was, das kann wirklich passieren, wenn ich meine Lernende, also klassisch jetzt eben im Berufsbildungskontext, weiß, ah ja, Gen Z, die sind eh immer nur faul. Also das heißt, ich suche schon als Berufsbildnerin beispielsweise, habe ich schon dieses Mindset, und mir fällt dann auch effektiv, und dort sind wir bei Denkfehlern, bei Hypothesenbestätigung und so weiter, mir fällt dann auch genau das auf. Ich sehe dann auch nicht mehr, wo sie eben krass vielleicht leistungsstark ist. Beispielsweise, was ich super spannend finde, Absenzen. Absenzen werden in vielen Generationen immer noch als etwas Negatives angesehen. Rund um die Pandemie, hoffe ich, haben wir langsam gelernt, dass Präsentismus auch recht schlecht ist. Also das heißt, ich gehe arbeiten, obwohl ich eigentlich krank bin. Und ich finde es zum Beispiel extrem inspirierend, dass wir eine Generation haben von Lernenden oder von jungen Menschen, die uns konfrontieren mit einer vielleicht absolut nicht gesundheitsförderlichen Arbeitsmoral oder Arbeitshaltung. Also beispielsweise auch nicht ressourcenschonend ist. Und wenn dann ein junger Mensch vor mir steht und sagt, sorry, ich fühle mich im Fall nicht so fit, ich gehe heim, und ich denke so, ah ja, krass, ah ja, stimmt. Wieso arbeite ich immer, wenn ich erkältet bin? Ich sollte eigentlich nicht arbeiten.
Das stimmt, also das kann man natürlich auf die Art anschauen. Man kann es natürlich auf eine andere Art auch anschauen, nämlich zum Beispiel auf einer Redaktion bleibt dann die Arbeit einfach an den anderen liegen, weil die Zeitung ja trotzdem rauskommen muss. Also ich glaube, da es ist auch, also auch da gibt es halt immer zwei Seiten. Und was ich noch einfach nur, ich meine, die Stereotypisierung passiert ja auch gegen andere Generationen. Also, ich meine irgendwie Okay-Boomer. Ist ja eigentlich etwas ganz Ähnliches. Aber was man ja sagen muss, was die Generation wirklich total unterscheidet, und da würde ich jetzt gerne Frau Wappo noch ein bisschen hören, ist, die sind buchstäblich nicht nur mit, sondern sie sind sogar im Netz sozusagen groß geworden. Seit sie 15 sind, betreiben sie diverse Kanäle. Eigentlich haben sie das Coming of Age, jetzt habe ich es richtig gesagt, sozusagen, sie sind erwachsen geworden im Netz, und alle haben ihnen dabei zuschauen können. Was macht das mit einem?
Also ich glaube tatsächlich, dass es schon auch für mich persönlich jetzt eine sehr bewusste Entscheidung war. Einfach weil ich schon immer, also ich schon, seitdem ich ganz klein war, das auch unbedingt machen wollte. Und ich habe im Endeffekt mit Social Media angefangen, weil ich schreiben wollte und weil ich jetzt aus meinem Elternhaus eigentlich überhaupt gar keinen Bezug zu Literatur hatte und es für mich irgendwie total unvorstellbar war, wie ich denn da überhaupt hinkommen kann. Aber das Einzige, was sich mir erschlossen hat, war, wenn ich Leute habe, die mir zuhören, dann werden auch Leute lesen, was ich zu sagen habe. Und deswegen habe ich mit Social Media angefangen damals. Klar, so der Weg war auf jeden Fall abenteuerlich bis heute und wird er bestimmt auch noch weiterhin werden, einfach weil ich mich verändert habe und wie gesagt, man Persönlichkeitsfindung sich ausprobiert und das kann man eben alles auch noch irgendwie finden. Aber ich glaube, viele von uns haben da auch einfach einen anderen Bezug dazu. Also unsere Eltern haben immer gesagt, alles bleibt im Internet, so pass auf. Aber ich finde so, ja, bleib da, aber es wird halt auch niemanden jucken. So. Also es wird auch nicht interessieren, wer will denn sehen, am 14. Mai habe ich mein Essen gepostet vor 7 Jahren. Das interessiert einfach irgendwie keinen, so wirklich. Und ist eher so eine beständiges Aufwachsen. Also zum Beispiel jetzt irgendwie so meine LeserInnen oder FollowerInnen sind auch total mit mir erwachsen geworden. Das heißt, als ich 15 war, ich habe mich da letztens in einen alten Account eingeloggt. Ask.fm, das ist eine Plattform, die wird nicht mehr benutzt. Da war auch, wie die Leute mir geschrieben haben versus wie erwachsen mir jetzt Leute schreiben, ist total unterschiedlich. Deswegen ist es auf dieser Ebene eigentlich gar nicht so absurdes, weil es für mich immer normal war. Was man aber schon sagen muss, und ich glaube, das ist aber jungen Menschen schon sehr bewusst, ist, dass wenn man sich entscheidet, in diese Internetöffentlichkeit zu treten, dass man einen sehr hohen psychischen Preis zahlt. Also ich habe viele Freunde, die kaum Social Media benutzen, die das sehr aktiv reduzieren, die nichts posten wollen, weil wir eben als Kinder und frühe Jugendlichen gemerkt haben, was es mit uns macht. Wir sind ja nicht irgendwie blöd. Wir haben gemerkt, es macht uns traurig, lässt uns so und so fühlen. Und viele Menschen nehmen das auch irgendwie besser oder schlechter in die Hand. Und wie gesagt, man zahlt im Endeffekt psychisch diesen Preis. Also wie man sich selbst irgendwie wahrnimmt oder wie man seine Persönlichkeit auch zu einer Marke formen muss. Das ist nochmal irgendwie ein ganz neues Thema, was nicht nur Leute betrifft, die im Internet existieren. Also ich merke das ganz, ganz stark bei vor allem jungen Kreativen und das heißt jetzt nicht nur irgendwie Künstler, sondern auch irgendwie Marketing, Design, Architektur und so weiter, dass man so, wenn man sich bewirbt, man muss eine Brand sein. Man muss irgendwie, also wir entwickeln uns zu Unternehmen, obwohl wir keine sind. In meinem Fall ist es noch offensichtlicher, weil ich bin ja auch selbstständig, so ich bin in dem Sinne auch ein Unternehmen. Aber das weitet sich so irgendwie total auf und kreiert auch so, wie gesagt, so eine ganz neue Art von Druck und Bezug zu, wer bin ich eigentlich?
Mhm. Ich finde es eigentlich mega spannend, weil eigentlich steht es ja so im Widerspruch,
ja, total,
zu dem, was du gerade zu Beginn gesagt hast mit dieser, eigentlich quasi kämpft man um die Arbeitnehmenden dieser Generation und gleichzeitig lernt aber diese Generation permanent, sie muss sich perfekt verkaufen, sie muss sich quasi branden, sie muss herausstechen aus der Masse, noch die Weiterbildung und noch die Weiterbildung und noch die Weiterbildung obendrauf hauen. Und eigentlich ist das ja mega spannend, dass das ja eigentlich scheinbar irgendwie gar nicht übereinander stimmt.
Also ja, doch, es passt. Ich sag mal, darf ich?
Ja, klar.
Vielleicht ist das ein Generationenunterschied.
Nein, Persönlichkeitsstruktur. Hat ja Persönlichkeitsstruktur.
Okay, gut. Es passt sozusagen von der wirtschaftlichen Logik sehr gut zusammen. Und zwar, was wir ja erleben, und ich glaube, daher ergibt sich vielleicht auch dann die Depression und dieser Leistungsdruck, ist halt schon, dass diese Winner-Take-It-All-Märkte zugenommen haben. Das ist definitiv so. Also mit dem Internet, haben wir Märkte, sind Märkte entstanden, und zwar in allen Wirtschaftsbereichen, auch in der Kunst, ja, wo also, 1000 Superratten, und das reicht nicht aus, ja, gehen in einen Wettbewerb und eine gewinnt und der Rest geht quasi leer aus, ne? Die 999, ja. Und das sind Märkte, die kennen wir jetzt nicht, ja. Wir sehen das sehr deutlich auch zum Beispiel an Managergehältern, ne, die dann eben in die Höhe gehen, und aber viele verdienen eben nichts, ja. Und einer bekommt halt den Super-Jackpot-Preis, also so ist es im Schauspiel, so ist es bei den Romanen, ne? Ganz viele schreiben tolle Romane, nur eine Autorin wird dann gelesen, ja, der Rest eben nicht. Und ihr seid halt in der Welt aufgewachsen, leider mit diesen Winner-Take-It-All-Märkten, und da passt ziemlich gut zusammen, dass ich halt sozusagen die Helikoptereltern, die ganz viel viele Frühförderungskurse machen, damit das Kind sozusagen einmal zur Superratte gehört, als auch eben sozusagen die Brands, ja, also ich muss mich branden, damit ich nicht untergehe.
Ja, ich glaube sozusagen, in so einem mittelständischen Unternehmen einen Job zu finden als junger Mensch oder eine Ausbildung anzufangen, das ist sozusagen das, was irgendwie leicht ist oder wo ja auch ganz oft gesagt wird, so der Mittelstand sucht irgendwie nach jungen Menschen. Das Problem ist aber, wir wurden so erzogen, dass Erfolg eigentlich da eben durch diese Einzigartigkeit charakterisiert ist. Das heißt, im Endeffekt haben wir auch alle das Gefühl, wir müssen auch irgendwie dieser eine Winner werden und in diesen Ecken, also es geht dann wie so auseinander. Es ist eine Art Misskommunikation einerseits, dass irgendwo es eben clasht, aber andererseits fährt man auch einfach wie aneinander vorbei, weil, ja, und ich weiß auch nicht, wie man das wirklich auflösen kann. Das ist wahnsinnig schwierig. Und die meisten versuchen eben, in dieses Superrattenrennen mitzugehen.
Also ich habe schon den Eindruck, es bräuchte, also ich glaube, das, was ich oft mit Berufsbildern eigentlich arbeiten möchte, ist, dass das Thema Druck rausnehmen, glaube das Zentrale ist. Also ich glaube, es braucht schon auch diesen, auf der einen Seite vielleicht Realitätscheck, also im Sinn von, braucht es das? Also braucht es Winner-Take-It-All-Strategie? Muss jede irgendwie die super top erfolgreiche Influencerin sein? Also ich denke schon, das ist auch wichtig zu hinterfragen. Und gleichzeitig auch wirklich so diesen Grunddruck mal rausnehmen, mal schauen, wo könnte man eigentlich die Generation auch vielleicht ein bisschen entlasten? Also auch mal zeigen, wie cool ein mittelständiges Unternehmen eben sein kann. Das ist eben in der Schweiz ein bisschen anders, weil es eben die meisten eigentlich mittelständige Unternehmen sind. Aber so diese Grundprinzipien eigentlich mal mit der Generation anzuschauen. Also auch, ja.
Aber da sind wir beim Thema, da sind wir nicht mehr bei euch, sondern bei uns, ja? Also bei den Eltern, ja? Weil das ist nicht mehr eure Aufgabe, sondern wäre unsere. Ja? Und da sind wir, haben wir irgendwo versagt. Also da ist genau diese Aufstiegsmobilität eben sehr stark. Also jeder, ich sag mal, wir sehen das ja sehr schön auch in der Schweiz, also die Matura-Quoten in der Schweiz nehmen extrem zu. Ja? Und in Deutschland sind sie mittlerweile schon, also ich sag mal, jeder studiert, das kann man glaube ich so sagen, davon bricht die Hälfte ab, also ist nicht studierfähig, ja. Ich sag mal, was bei uns immer so, fand ich immer ganz lustig, bei uns in der Vorlesung, also ich sag mal, das Erste, was ich den Studierenden sage, also wenn sie sozusagen später mal viel Geld verdienen wollen oder so, im mittleren Weg sozusagen ist dort eine Berufsbildung der bessere Weg, also das sagen schon lange die Zahlen, ja, die Durchschnittsgehälter sind höher bei einer Lehre, also bei einer ordentlichen Facharbeiterausbildung als mit Studienabschluss, vom Mittelwert her. Natürlich, die Winner-Take-It-All-Märkte, ja, obwohl die sind auch bei der Berufslehre, wenn man sich selbstständig macht und dort ein bisschen, ne? Aber ich sag mal, wir glauben es halt nicht und ich muss mich sozusagen selber dort nehmen. Also ich bin da ein gutes Anschauungsbeispiel, ich unterrichte das, ja. Ich habe einen Sohn, der wäre wahrscheinlich sozusagen besser, wir sind noch nicht so weit bei der Entscheidung, aber wahrscheinlich besser auf einer normalen Schule mit Lehrer aufgehoben, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Es kratzt mich, ja. Ich kann da nicht locker drüber stehen, ja. Ich weiß, dass ich unterrichte einen Studierenden, ja. Mein Sohn spiegelt es mir noch und sagt, Mama, jetzt mach mal nicht so einen Stress, ja. Du bist ja sozusagen, ja, der ist auch total glücklich und zufrieden, ja. Und ich meine, wie findet man raus, ja? Also ich kann es nicht sagen, ja. Ich kann
Rucksack,
nur sagen, dafür.
Rucksack rausnehmen, also meine, Rucksack wühlen, genau. Was hat man da für Prägungen?
Meine Töchter sagen mir auch, also so ein Stress, wie du dir das Leben lang gemacht hast, das will ich nicht.
Ja.
Also das sagen sie mir auch ganz direkt.
Aber das ist doch, sorry, aber das ist doch eine wunderschöne Nachricht, wenn wir dort, und ich möchte es nicht schönreden, weil es gibt effektiv, wir sprechen jetzt von Menschen, die ihre Ressourcen sehr genau kennen und wissen, wo ihre Grenzen sind. Und wenn wir aber eben die Zahlen der psychischen Belastung anschauen, dann ist das nicht unbedingt so. Also die Belastungen sind so hoch, dass es vielen Menschen einfach nicht gut geht und dass sie darum dieses Boundary Management machen müssen. Also ich möchte es auch nicht schönreden im Sinne von, die können das halt, sondern es müssen auch viele, weil es einfach nicht gut ist. Aber ich möchte noch kurz zu deinem, ich finde das im Fall super Beispiel. Und übrigens ist meine Generation absolut gefragt, weil gerade mein Alter ist klassischerweise jetzt in sehr vielen Führungspositionen und dort sind wir genau gefragt, Dinge umzuwandeln und umzuplanen. Und das ist, ich glaube, das ist extrem relevant. Also dass auch meine Generation sich das extrem zu Herzen nimmt, dass mit der Gen Z anders umzugehen ist, quasi.
Gleichzeitig findet ja auch so eine Art Frau Rost, Sie haben es im Vorgespräch Retraditionalisierung genannt. Also ich sehe das auch, meine Töchter sind auf keiner Plattform aktiv. Das Einzige, wo sie überhaupt nicht traditionell sind, sie würden niemals freiwillig, also da muss ich die, also ich müsste die festbinden, mal ein Telefon abnehmen oder überhaupt telefonieren, das ist, glaube ich, die schlimmste Strafe, die es gibt. Die sind aber auch, sie bleiben länger zu Hause, sie haben, also jetzt, das ist jetzt auch immer Statistik, Zahlen, sie haben eher später Sex, sie sind aber, habe ich jetzt in Amerika gemerkt, da ist im Moment gerade der Trend, dass man sich auch nicht mehr online kennenlernen will, also wirklich, und das sieht man auch an Zahlen, man will nicht mehr auf Bumble und auf all diese Plattformen, also man will irgendwie Freunde, aber vor allem auch irgendwie Partnerinnen und Partner nicht mehr online kennenlernen. Und ich habe jetzt sogar gesehen, man will sogar nicht mehr online mit Kollegen zusammenfinden, mit denen man eine WG gründet. Also da findet dann irgendwie auch wieder so eine Abkehr statt. Und kennen Sie das auch, Frau Apo?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja das, was ich vorhin angesprochen hatte, mit eben Freunden, die sozusagen nicht so sehr in diesem Social-Media-Kosmos sich aufhalten. Gleichzeitig muss man aber auch einfach sagen, dass Social-Media-Konsum auch sehr viel mit irgendwie sozioökonomischen Hintergrund hat. Also es ist ganz klar, dass junge Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss, die aus einem besseren Elternhaus kommen, viel weniger auf Social Media unterwegs sind oder auch viel schwieriger in eine richtige Social Media Abhängigkeit reinrutschen. Und je schlechter man da eben von seinen persönlichen Voraussetzungen gestellt ist, desto einfacher ist es auch einfach, weil es halt eine wahnsinnig einfache Flucht auch irgendwie ist aus dem Lebensalltag. Und ja, so in meinem Umfeld ist es auch so, dass irgendwie alle wahnsinnig gerne jetzt irgendwie am Wochenende in die Natur fahren und das Handy zu Hause lassen und dann Bücher lesen. Aber es ist auch einfach nicht so repräsentativ, glaube ich, in diesem Sinne, weil man dadurch, dass man so intellektuell dieses Thema durchsteht und man den Luxus hat, sich das auch leisten zu können, ist es einfach dann zu sagen, so ja, okay, ich entziehe mich daraus, wo viele andere Menschen eben gar nicht wirklich die Möglichkeit haben, diese Entscheidung auf die Art und Weise zu treffen.
Also ich war gerade heute im KV Zürich am Mittag, eine Mittagsveranstaltung zum Thema Social Media und Ernährung, also da hatte ich ein Referat und dann habe ich sie soziometrisch aufstellen lassen, es waren 120 Schülerinnen und Schüler und also eben, nein, dort sind sehr viele, eben du sagst es sehr richtig, es ist ein bisschen ein Bubble-Phänomen vielleicht, ich glaube schon, dass es das gibt, diese Abkehr, aber dort war jetzt der Handykonsum gigantisch, also wirklich, also gigantisch, also mindestens 1,5 Tage pro Woche eigentlich Social-Media-Konsum, also und also 1,5 Tage von Stunden so, mäßiges Volumen, also
Also ich sag mal, wir haben vor 2 Jahren, also gut, die Zeit heute geht schnell, ist schon keine aktuelle Studie mehr, ja, also eine repräsentative Untersuchung für die gesamte Schweiz gemacht und da kommt das ziemlich deutlich raus, dass diese jüngste Alterskohorte viel bewusster digitale Medien und das Handy nutzt. Ja. Ich sag mal, der Zeitumfang, ja, das ist immer, was ist zu viel Zeit, was ist zu wenig Zeit, ja. Aber ich sag mal, was ganz klar ist, sie nehmen sich sozusagen viel mehr Auszeiten, bewusste Auszeiten, sie lassen das Handy zu Hause. Ich kriege das ganz klar mit bei unseren Studierenden oder bei den Mitarbeitern. Ja. Also ich habe mich auch früher aufgeregt, ja, dass sie nicht erreicht sind. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ja. Irgendwann lesen sie es halt schon. Ja. Das ist halt ein anderes Verständnis. Ja. Und da muss man auch sagen, im Endeffekt ist das gut, dass das so ist, ja, weil ich sage mal, das Internet, also diese Technologien sind neu. Wir haben noch nicht gelernt, damit umzugehen als Menschheit. Ja. Und hier sind die halt nicht mehr sozusagen im Dauererreichbar-Modus, ja, und das ist gut. Ja.
Ich finde es auch super.
Unsere Generation fährt noch ins Kloster auf Zeit, ja, also ja. Um dann endlich mal
meine hat ein
Internet zu haben und ihr macht das quasi kontinuierlich.
Genau,
und das ist okay.
Digital Detox.
Ja. Genau. Ich glaube auch, dass also tatsächlich so dieses Bewusstsein schon auch eben irgendwie so ein größeres ist. Also ich weiß einfach, dass es mir wahnsinnig wichtig ist, diese Zeiten ohne Handy. Und so zum Beispiel, als ich mit meinem Papa im Urlaub war, war der Abend so dann die ganze Zeit auf so seinen Social-Media-Sachen, wo ich auch bis vor kurzem gar nicht wusste, dass er das hat, weil er hat das jetzt auch erst seit kurzem. Aber er war so total wie so ein Kind, der gar nicht irgendwie so ein gutes Bewusstsein hatte, wie man damit umgeht und wie das ihn jetzt beeinflussen wird, wenn er das noch 20 Jahre so weitermacht. Weil ich habe
Bei mir das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ihr seid natürlich damit aufgewachsen und habt das eben seit Kind gelernt.
Ja.
Meine Generation sind die Super-Horror-Generation. Und zwar, wir sind mit allem in einer Zeit konfrontiert geworden, in der wir eigentlich super eskapistisch unterwegs waren und alles super spannend fanden, dass irgendwie, also ich meine, sorry, Social Media war super interessant und überhaupt mega spannend und man konnte sich extrem von den Eltern abgrenzen und darum auch Deep Dive rein. Und ich glaube, meine Generation hatte dort den größten Struggle, würde ich sogar vermuten.
Die Financial Times, die hat ja vor kurzem, und ich weiß nicht, ob ich das unter Retraditionalisierung einordnen soll, oder, aber das fällt mir auf, oder das ist ein großes Thema, auch in der Schweiz wird es langsam diskutiert, dass junge Männer und junge Frauen wieder so ein bisschen auseinanderdriften. Also das es fängt bei der Ausbildung natürlich an, mit der Schule geht es, also ja, in der Schule fängt es an, mit der Ausbildung geht es weiter, aber offenbar jetzt auch politisch auseinanderdriften. Frau Rost, kann man das irgendwie erklären?
Also ja, das kann man gut erklären, was da passiert. Ich sag mal, jetzt die kurze Erklärung lautet, die Mädchen haben halt die Buben total überholt heutzutage. Ja? In den gleichgestellten Wohlstandsländern, und dazu gehört die Schweiz halt auch, ja? Ist es so, dass eben die Mädchen, das ganze Schulsystem kommt halt den Mädchen mehr entgegen, ja. Und wir haben dort mittlerweile eben doppelt so hohe Bildungsquoten, je nach eben Bereich. Und was da passiert, ist soziologisch schon sehr interessante Entwicklung, also viele Paradoxien. Also einerseits sind die Mädchen quasi die Gewinner eigentlich im System, sind aber die Unglücklichsten in dem System. Die Mädchen werden immer unglücklicher und kriegen immer viel mehr Depression, weil sie quasi natürlich den meisten Leistungsstress haben, weil sie sich in Bereiche zusortieren, wo ganz viele gute Mädchen, andere Mädchen sind, ja, mit guten Noten. Und die, was bei den Buben passiert, ist quasi, das erklärt dann auch die politische Orientierung, sie begreifen sich als Verlierer vom System, ja, kriegen damit auch Wut auf diese Gruppe, ja, also die, wo sie eben nicht gut genug sind. Aber sozusagen das Interessante ist, die sortieren sich quasi jetzt praktisch in die Bereiche rein, wo sie am geringsten Nachteile haben. Sie haben also überall Nachteile im Mittelwert, die Buben. Ja, sind überall, auch Mathematik und Physik sind die schlechter als die Mädchen. Ja, aber sozusagen, sie sind nicht ganz so viel schlechter in Mathematik und Physik und in Technik zum Beispiel als die Mädchen. Das heißt also, die Buben gehen quasi in Bereiche, in denen wenig Wettbewerb ist, ja, wo keine Mädchen sind, dann geht es ihnen gut, ja, und sie sind glücklich, die Buben werden glücklicher, ja, das ist interessanter, also das heißt, was wir beobachten sind, Paradoxien in Gesellschaften, und was eben passiert ist, eine Retraditionalisierung in Gesellschaften, weil sozusagen die Mädchen gehen sortieren sich ein in Mädchen- und Frauenberufe, Ärztin, also was mit Menschen, was Soziales, ja, weil ihnen, da wird ihnen sozusagen am meisten sozusagen Leistung zugesprochen, ja, was Künstlerisches, ja, und die Buben gehen in das übrig, was eben tot ist, was übrig bleibt, ja, und damit sozusagen verschärfen sich quasi die Geschlechterfronten, also in verschiedenen Bereichen, das könnten wir jetzt weiter fortführen. Ja.
Frau Wappow, spüren Sie das?
Ja, total, also es ist wirklich so eine der Dinge, die mich auch am meisten umtreiben, eben in meinem Schreiben und auch in meiner künstlerischen Arbeit, weil ich so versuche, das irgendwie so zu greifen, und ich glaube, also das ist sehr, sehr befriedigend, sag ich jetzt mal, zu hören, dass es so wissenschaftlich runtergebrochen werden kann, aber ich glaube, für einen selbst ist es schon auch ein wahnsinniges Gefühl der Überforderung, weil man einerseits eben zu Männern, egal ob es jetzt eben freundschaftlich oder auch Partner sind, einfach merkt, dass es irgendwie so alles so ein bisschen wegrückt. Und andererseits, was man schon sagen muss, man eben aus dieser Schule kommt. Also ich glaube, viele junge Frauen teilen diese Erfahrung, dass man aufgewachsen ist und man sich als wahnsinnig gleichberechtigt empfunden hat. Also im Sinne von, die Mädchen haben bessere Noten und die Mädchen haben die besten Abiture und so weiter. Und langsam aber, je älter man wird und desto mehr auch man ins Berufsleben man eintritt, desto mehr merkt man dann aber doch noch eben sexistische Strukturen oder Strukturen, in denen Männer, die teilweise eben weniger leisten mussten, einen überholen, weil auch einfach Wirtschaftssysteme oder auch Kommunikation, Verhandlungen, Geld, all diese großen Themen, die wir jetzt auch nicht alle aufmachen müssen. Also es ist so ein bisschen so, eigentlich war ich doch besser Und trotzdem kriege ich, also werden mir nicht die, also ich kann nicht meine Lorbeeren so richtig ernten. Und da entstehen einfach wahnsinnig viele Fragezeichen von eben, oh, ist es an mir, bin ich, also dann diese, sich in diese Opferrolle zu begehen, ist natürlich eine Weise, oder eben auch total wieder noch mehr Leistungsdruck und noch mehr Überflieger. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was uns als Gesellschaft und nicht nur als Generation noch sehr, sehr prägen wird. Und ich stelle mir da schon die Frage, also ich glaube, ich habe da noch eine sehr, sehr ungewisse Vorstellung, in welche Richtung das gehen wird. Ich habe nur die Ängste und versuche, die so ein bisschen mit der Hoffnung zu überstreichen.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Vielleicht noch zum Abschluss. Würde mich noch interessieren, jetzt haben wir sehr oft gehört, dass Ihre Generation so eigentlich sehr, sehr behütet aufgewachsen ist. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, dass man mitgekriegt oder Sie mitgekriegt haben, alles ist möglich und gleichzeitig aber irgendwie permanent, pass auf und das ist gefährlich und da nimm dich in Acht oder nee, da komme ich doch lieber mit. Wie haben Sie das noch, also wie haben Sie das erlebt oder wie sind Sie, kritisieren Sie meine Generation?
Ich habe da eine sehr ambivalente Meinung dazu. Ich glaube, das mit dem Krankheit und Arzt ist jetzt ein Thema, was wir jetzt nicht so angesprochen haben, aber ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich zum Beispiel, ich habe kein Konzept davon, was es bedeutet, gesund zu sein. Ich weiß nicht, ob ich gesund bin und ich habe auch so dieses, ich denke auch, ich habe immer irgendwas und zwar nicht wirklich wahr, sondern weil man mit so einer negativen Werbung, das ist so dieses Rauchen ist tödlich, von Alkohol stirbt man, von der Mikrowelle stirbt man, von Zucker sterben wir, von zu viel Weizen sterben wir, von Fastfood sterben wir und so alles macht uns krank und alles ist schlimm und deswegen, und klar, so manche Leute leben ein bisschen gesünder, manche weniger, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich ganz, ganz viele Sachen mache, zum Beispiel irgendwie Zucker essen und Alkohol trinken und weiß ich nicht was, die mich krank machen, weil dass er überall immer so, oh, es macht uns krank. Exakt. Deswegen weiß ich gar nicht, was es bedeutet, gesund zu sein. Ich glaube, ich werde wissen, was Gesundheit ist, wenn ich älter werde und wenn ich krank werde, auf irgendeine Art und Weise. Also, das ist mir, deswegen, ich kann das aber auch so intellektuell, ja, glaube ich, alles relativ gut greifen, aber so einfach vom Emotionalen, so, ich weiß nicht, es ist schwierig durch dieses, oh, alles ist so oh, gefährlich, obwohl ich eigentlich weiß, so, ja, mir geht's gut. Mhm. Erziehung, Eltern ist nochmal was anderes, denn ich persönlich glaube, dass diese Fürsorge oder auch dieses, du kannst alles schaffen, viele Probleme ausgelöst haben, über die wir jetzt heute viel gesprochen haben. Aber ich persönlich möchte nicht anders aufgewachsen werden. Ich weiß, dass es für mich persönlich so schön war, zu meinen Eltern so eine tiefe Beziehung zu haben und dass es auch jetzt noch Menschen sind, für die mir so viel bedeuten und dass man Konflikte irgendwie angeht, dass man miteinander spricht, dass ich ehrlich sein kann, wenn es mir schlecht geht, dass ich meine Mama auch jetzt noch weinend anrufen kann, wenn irgendwas in meinem Leben passiert. Und ich glaube, wir sind einfach noch wahnsinnig jung und alle diese Dinge, die, oh, wir kommen nicht klar und wir sind viel zu so und so, wir werden das schon alles noch lernen. Also ich bin da einfach zuversichtlich. So, wir werden es lernen müssen auf die eine oder andere Art und Weise.
Ein perfektes Schlusswort. Dann hätten wir jetzt Zeit für Fragen an die Gäste auf dem Podium.
Ich gehöre einer ziemlich alten Generation an. Ich habe die Entdeckung der Pille erlebt. Und ein Aspekt des Traditionalismus ist jetzt noch nicht erwähnt worden, nämlich, dass einige der Generation Z, ich verallgemeine nicht, zurückkehrt zu einer natürlichen Gefängnisverhütung. Das ist doch sehr interessant. Wir, die 60er-Generation, wir waren stolz auf diese Errungenschaft und haben das auch genossen. Warum jetzt dieses Revirement?
Ja, das ist in der Tat so, also dass wir das beobachten. Warum das so ist, also ich sage mal, es hat viel zunächst damit zu tun mit dem Gesundheitsthema, was ja hier angesprochen wurde, dass also eine sehr große, ich sage mal, Ablehnung gegenüber Medikamenten ist, die dann hormonell eben schaden könnten. Also ich sage mal, mit solchen Ängsten, also das, was wir aus Untersuchungen wissen, aus Studien, ja, hat es aber auch etwas zu tun mit dem Thema, was die Nicole Althaus auch angesprochen hat. Sie haben einfach seltener Sex auch, ja, also und haben viel weniger Partner. Also häufig ist das auch gar nicht notwendig, dann ständig die Pille eben zu nehmen, ja. Also da ist kein Grund dafür da. Ich sag mal, das sind eigentlich so, ich sag mal, die Hauptbegründungen, die wir aus Studien wissen. Also das eine eben wirklich, man will sozusagen keine Medikamente, keine zusätzlichen nehmen, vor allem keine Hormone. Und das andere sozusagen fehlende Partner, ja. Also wir hatten das ja vorhin hier schon angesprochen. Also ich sag mal, das ist eine Folge sozusagen von dem, was wir sehen, von dieser hohen Bildung der Frauen. Also das und der niedrigen Bildung der Männer, dass quasi viele in der Generation jetzt, ja, die Partnerschaftsmärkte haben sich noch nicht verändert, ja. Also Frauen wollen weiterhin sozusagen Partner eben haben, die zumindest genauso gut gebildet sind wie sie, ja. Sie haben sich noch nicht nach unten orientiert, das müssen sie aber in Zukunft.
Ja. Jetzt, vielleicht noch ein Aspekt, auch wenn ich das irgendwie nicht soziologisch oder nicht aus soziologischer Sicht beweisen kann, aber ich denke, es hat vielleicht auch noch eine, also ich würde bestätigen, dass das die zwei Hauptgründe sind, die man auch irgendwie studieren und beweisen kann, aber es ist natürlich schon auch so, dass die Generation, die erlebt hat, was die Pille eigentlich einer Frau ermöglicht. Und das muss man ja sagen, die Pille war eigentlich der Startschuss der Emanzipation. Natürlich gab es schon vorher Frauenbewegungen, aber erst wenn man selbst entscheiden kann, ob man ein Kind, wie die Familienplanung aussieht und das zweite Thema, ob man ein Kind austragen will oder nicht, erst dann kann man wirklich ein eigenes Leben führen und ein selbstbestimmtes Leben. Und diese Erfahrung, dass das mal nicht so war, die ist so unendlich weit weg für viele, hat man ja auch jetzt gemerkt in Amerika, ich habe Familie in Amerika und die jungen Frauen, die jetzt betroffen sind von diesen neuen Gesetzen, die sind schockiert, weil das war alles so unendlich weit weg, dass das überhaupt wieder zurückkommen könnte, diese Gefahr, dass man irgendwie schwanger werden kann, ohne dass man es will. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich schon auch noch einen Einfluss, dass auch die natürliche Verhütung, das wäre in meiner Generation, ich meine, da wäre man auch von den Eltern als total leichtsinnig und ein bisschen doof angeschaut worden. Ist das, ja.
Also ich könnte es ja aus gesundheitspsychologischer Sicht sagen, aber ich mache es nicht, weil ich ja Psychologin bin. Nein, ich möchte aber was dazu sagen, es ist mir wichtig, auch wenn ich da gemutet werde. Und zwar, ich habe sehr viel mit der Generation zu tun, und zwar mit der Gesundheitskompetenz dieser Generation, und die ist zum Teil eben sehr hoch, und zwar sehr bewusst, und zwar, dass eben wir haben eigentlich fast eine sehr, also oft auch übergesunde Generation, eben dieses, ich sollte nicht rauchen, ich sollte nicht dies, ich sollte nicht jenes. Und Hormone gehören einfach dort zu einem bewussten Entscheid von vielen jungen Frauen, die sagen, ich möchte meinen Zyklus spüren, ich spüre ihn sehr bewusst, ich möchte meine Muster erkennen, was macht der Zyklus mit meinem Essverhalten, was macht er mit meiner psychischen Gesundheit, und dementsprechend das auch ganz bewusst selbst steuern möchten. Und ich verstehe das völlig.
Sie hatten noch eine Frage in der Mitte.
Vielen Dank. Mein Name ist Marco Gebers, ich bin Psychiater und ich sehe wahrscheinlich ca. 200 Menschen im Alter von 20 und 25 während jeweils 6 bis 8 Wochen in meiner Klinik mit vornehmlich angstbetonten Depressionen, Burnouts. Und ich habe wieder den Eindruck, dass das etwas, es wurde angesprochen, aber es hat auch eine Neigung dazu, das ein bisschen zu marginalisieren, vielleicht auch zu bagatellisieren. Ich habe das Reportage in der NZZ über Jonathan Haidt, sein neues Buch Anxious Generation, gelesen. Da ist mir diese Werbung über den Algorithmus zugespielt worden von dieser Veranstaltung. Deswegen bin ich hier. Als Opfer dieses Algorithmus. Gut, meine Frage an Sie als Plenum, an alle. Was gedenken denn Sie? Was können Sie unternehmen? Das würden wir einmal sagen, dass die Thesen von Jonathan Haidt korrekt sind und die Datenlage dazu richtig ist, die Empirie dazu ist überwältigend. Was gedenken Sie zu unternehmen als Teile, einerseits in der Funktion als Soziologin, Professorin der Soziologie, in der Lehre, aber auch tatsächlich als Influencerin? Wie nehmen Sie diese Industrie in die Verantwortung, damit beispielsweise wir Eltern von der Generation Z lernen, was wir unseren Kindern nicht mehr antun sollten? Jonathan Haidt sagt, wir schicken unsere Kinder nicht zum Mars, bevor wir wissen, wie es dazu und her geht. Genau das tun wir aber mit dem freien Access, ja. Also keine Kontrolle im virtuellen Space, aber überkontrolliert, Überbehütung in der echten Welt. Was tun Sie dagegen, ist meine Frage. Was sind die Konzepte bei den Expertinnen?
Also ich kann jetzt nur, ich sag mal, mein Beitrag ist bescheidenst, ja, muss man sagen. Also das kann ich als Dozentin, als Professorin leisten. Und ich sag mal, ich versuche da schon, also ich sag mal, was ich mache, ist wirklich den Leistungsdruck mal rausnehmen aus den jungen Leuten, also die dort bei uns in der Vorlesung sitzen. Das mache ich bewusst auch bei den Klausuren. Und ich sag mal, es ist das erste Mal zum Beispiel, wirklich sagen mir viele als Feedback, dass sie erleben quasi, dass sie argumentieren sollen. Also ich habe gesagt, sie müssen bei mir nicht auswendig lernen. Ja, das vergessen sie erstens eh wieder und zweitens braucht das niemand später, ne, auf dem Arbeitsmarkt. Aber was sie sozusagen lernen müssen, argumentieren, sozusagen logisch sozusagen eine Meinung sozusagen begründen, ja, mit Fakten dann auch, was man in der Wissenschaft machen. Also das heißt, ich versuche sozusagen hier schon im Lehrsystem entgegenzukommen, indem ich den Druck rausnehme, ja, und indem ich auch sage, mir ist es im Endeffekt sozusagen entscheidet später der Arbeitsmarkt darüber, wer von ihnen sozusagen erfolgreich sein wird, wenn sie das überhaupt wollen, ja, also mal vorausgesetzt, aber nicht ich, ja, und das entscheidet er nicht anhand der Note, ja, das wissen wir alle. Also die Note ist sozusagen irgendwo ziemlich wurscht, ja. Und ich sag mal, das versuche ich schon, also ich versuche sozusagen Wissen zu vermitteln, auch ein bisschen Ängste zu nehmen und natürlich versuche ich auch zu lernen von denen, ja, also von den jungen Leuten. Also ich meine, das sind sozusagen, haben wir ja auch gesehen, sind viele Sachen, sind interessant, sind anders, die haben wir anders gemacht, da versuche ich auch zu eben, ne, ich habe gelernt, okay, die sind nicht mehr ständig erreichbar, okay, habe ich mich dran gewöhnt, ja, da raste ich auch nicht aus, ja. Also suche ich nach anderen Kanälen, nach anderen Verständigungen. Also ich glaube sozusagen, was wir hier sozusagen als Gesellschaft brauchen, mit einfachen Worten, ist mehr Toleranz, aber auch sozusagen sehen, was wir überhaupt zumuten können den jungen Leuten. Das tun wir viel zu selten. Also das ist jetzt meine Erfahrung wirklich als Dozent, als an der Universität. Ja, wir haben ja diese tollen ECTS-Punkte, nach denen ist das ja jetzt alles standardisiert. Da guckt niemand, wie viel, da haben wir einen Katalog, wie viel wir verlangen dürfen, wie viele Stunden, ja. Das ist viel zu viel, wenn das die Studierenden machen müssen. Ja, diese kommen gar nicht mehr aus dem Lernen raus. Ja, das heißt also, jeder Dozierende müsste eigentlich quasi mal sozusagen halbieren, Abstriche machen und danach sind wir bei dem, was die leisten können. Aber viele sozusagen von uns denken natürlich, ich will sozusagen nicht diejenige sein, die hier das Leistungsniveau der Schweiz, ne, nach unten drückt und dann sozusagen sind wir alle am oberen Ende. Ja. Und ich glaube, da können wir uns viel sozusagen von uns selber nehmen. Also, ne, ich sag mal, ein bisschen relaxteren Umgang, ja, leben und leben lassen. Also, ich sag mal, viel entscheidet sich später ja doch anders. Das sollten wir alle gut wissen. Ne? Wer von Ihnen sozusagen ist heute noch gefragt in seiner Leistung im Beruf beispielsweise, sofern Sie noch arbeiten aufgrund einer Schulnote? Niemand, ja. Da haben wir ganz andere, also, und ich finde, da setzen wir die falschen, also völlig als Eltern, als Berufstätige, völlig die falschen Prioritäten, denke ich mir manchmal. Und da ein bisschen mehr Selbstreflexion würde uns allen ganz gut tun.
Ich glaube, mega relevant ist die Sensibilisierung vom Thema. Also ich glaube, das Zentrale ist, dass man, also ich versuche beispielsweise viel im Bereich von der Gesundheitsförderung, genau an dem Thema von der psychischen Gesundheit von jungen Menschen zu arbeiten und berufsbildende Schulen, ja, auf dieses Thema zu sensibilisieren, dass es eben nicht so easy peasy und einfach ein Modephänomen ist. Und ich glaube, das ist eines. Und ich denke, die Eltern, ja, wir alle sind in irgendeiner Rolle im Privatleben. Und ich denke, das, was wir alle auch beitragen können, ist, dass wir solche Themen auch verbreiten innerhalb, also auch solche Denkansätze wie, hey, eben muss man immer so viel Leistung aufsetzen? Wo kann man Leistungsdruck rausnehmen? Im Kleinsten reflektieren. Und ich habe vorher von diesem Rucksack gesprochen und ich finde, als allererstes beginnt es eigentlich bei uns allen, dass wir bereit sind, den Rucksack mal nach vorne zu nehmen und zu schauen, aus welchen Prägungen raus handle ich eigentlich? Und muss denn jedes Familienessen perfekt gestaltet sein? Und muss es dort perfekt sein? Muss es dort perfekt sein? Und bin ich auch selbst bereit, einfach mal Scheiß drauf, ja, unperfect is okay, zu machen und das überall in meinem Leben auch zu machen und auch weiterzugeben. Und ich denke, dort sind wir alle auch Vorbilder und prägen durch das auch wieder das System. Und ich glaube, Sensibilisierung ist das Kernthema, aber andersrum auch mal andere Vorbilder sein zu dürfen, ist, glaube ich, auch wichtig.
Ich glaube, es gibt noch Zeit für eine Frage.
Wofür bewundern Sie die jungen Leute von heute?
Okay. Also ich kann es mal sagen von meinen Studierenden, Mut. Hey, ich habe jetzt gerade einen neuen Bachelorstudiengang vor Augen mit allen Farben und Kleidern und Schminke in allen Geschlechterrollen und ich finde es einfach nur geil, sorry. Also ich bewundere es total, war bei uns nicht ansatzweise möglich. Ein großes Bewunderung, ja.
Ich unter anderem bewundere extrem den Humor meiner Töchter. Ich finde, da ist echt irgendwie eine Qualität von Humor drin, die ich von anderen Generationen nicht kenne, die irgendwie extrem an den trockenen, englischen, morbiden, aber extrem, extrem lustig. Ich möchte, ich wäre halb so lustig. Das bewundere ich sehr. Ich bewundere auch, mit wie viel Werbe, die irgendwie einfach, ich glaube, was die Digitalisierung oder was sie extrem gelernt haben, ist, die probieren einfach mal. Also die haben gelernt, okay, Computer, den haben sie schon so früh in den Händen gehabt, die machen einfach mal. Ich meine irgendwie, an der ETH zum Beispiel, da wird nicht in einem Programm eingeführt oder so. Da heißt es am ersten Studientag um abends um 10 hieß es irgendwie, ja, morgen solltet ihr dieses Intro haben. Wir arbeiten morgen mit diesem Architect. Mhm. Ich meine, ich glaube, ich könnte das ein Jahr lang studieren und würde wahrscheinlich kein 3D-Modell zurechtkriegen, geschweige denn eins, das man dann auch noch digital printen kann. Meine Tochter hat mal so ein bisschen rumgepröbelt und hat gesagt, oh mein Gott, ich komme da nicht raus. Aber die anderen kommen alle auch nicht raus. Na, das wird dann schon irgendwie, das lernt man dann schon beim Doing. Und das bewundere ich extrem. Die lassen sich einfach drauf ein und probieren was. Also das muss ich sagen, das bewundere ich.
Ja, ich glaube, mir fällt es schwer sozusagen, wofür bewundere ich, weil ich ja irgendwie auch so Teil dessen bin. Aber ich glaube, was ich sehr, sehr schätze an jungen Menschen ist Ehrlichkeit, dass es so wenige Themen gibt, die man verstecken muss, dass Scham, habe ich das Gefühl, eine geringere Rolle spielt als irgendwie noch bei meinen Eltern und dass ich das Gefühl habe, dass es immer Menschen gibt, denen ich wirklich, also mit denen ich ehrlich sein kann und dass total spannende Freundschaften, Beziehungen, künstlerische, professionelle Auseinandersetzungen schafft, die ich gar nicht dachte, dass sie möglich sind, so.
Ich kann darauf nichts sagen. Also ich sag mal, ich bewundere insgesamt nicht so.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.